Willkommen zu einer neuen Folge vom Sichtwechsel-Podcast. Du bist hier genau richtig, wenn du mehr Harmonie in deinem Familienleben möchtest, dein Kind besser verstehen willst und milder mit dir umgehen möchtest. Ich bin Katharina, ich bin Pädagogin, systemische Beraterin und Mama von 3 wilden Jungs. Und ich habe heute eine ganz besondere Person zu Gast in meinem Podcast, nämlich die liebe Snejana Maria Schütt. Vielleicht kennst du sie auch unter dem Profil Die Kinderärztin auf Instagram. Snejana ist Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin und sie hat es sich zur Herzensaufgabe gemacht, im Internet als Kinderärztin aufzuklären. Denn, ganz ehrlich, wir kennen das doch alle. Wenn unser Kind irgendetwas hat, zumindest bei mir ist es so, je nachdem natürlich, was es hat, überlege ich erstmal, oh, muss ich wirklich zum Arzt? Denn Arzt bedeutet lange Wartezeit, im Wartezimmer im schlimmsten Falle noch irgendwie 5 weitere Krankheiten mitnehmen. Unser Arzt ist tatsächlich auch noch weit weg. Das heißt, ich muss die Kinder mit dem Auto 20 bis 30 Minuten fahren. Und ich kenne das selber, dass wenn dann meine Kinder irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche komischen Pusteln haben oder so, dass ich dann erstmal gucke, okay, was könnte das denn sein? Und deswegen sind solche Profile wie das von Snejana so, so wertvoll, weil sie einfach Fachwissen weitergibt und weil sie tatsächlich richtig aufklärt. Snejana hat im April ein Buch rausgebracht, ihr erstes eigenes Buch. Und zwar ist das der Quickfinder Erste Hilfe für Baby und Kind. Und genau darüber sprechen wir auch in dieser Folge. Snejana wird uns ein bisschen mitnehmen, erstmal zu diesen typischen Kinderkrankheiten, Pseudokrupp und Fieberkrämpfe, vielleicht auch etwas, was du schon kennst und was du schon mit deinem Kind hattest. Und wir sprechen auch nochmal über Erste-Hilfe-Maßnahmen. Wann muss man wirklich zum Arzt und. Die Folge hat wirklich ganz, ganz viel Wissen. Also ich war echt begeistert davon, was Snejana alles weiß und was sie weitergibt. Hör sie dir super gerne an. Ich hoffe, dass du ganz, ganz viel für dich mitnehmen kannst in dieser Folge und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß dabei.
Also ich habe, schon über 20 Jahre her. Und da habe ich halt hier in einer Uniklinik gearbeitet, war lange in der Notaufnahme, lange auf der Intensivstation, auf Frühchenintensivstation. Also ja, all diese Bereiche, wo man ja manchmal dann eben tatsächlich diesen Unterschied von gerade eben noch gesund und dann plötzlich ist irgendetwas passiert, natürlich auch oft miterlebt hat. Und glücklicherweise muss man aber sagen, dass ja lebensbedrohliche Situationen im Kindesalter grundsätzlich zum Glück selten vorkommen. Also es gibt natürlich gewisse Risiken, die bringt das Leben sozusagen so mit sich und der Alltag mit Kindern, aber dass man wirklich jetzt eine lebensbedrohliche Situation hätte, hat man zum Glück selten. Aber wenn sie auftritt, ist es natürlich immer gut, wenn man weiß, was man irgendwie tun kann und tun sollte, damit man das irgendwo im Hinterkopf bei all der ganzen Panik irgendwas aufploppt, wo man sagt, oh, das habe ich irgendwo mal gelesen, gehört. Und da gucke ich jetzt mal, wie ich meinem Kind helfen kann. Also das ist leider tatsächlich auch nachher so in meiner Arbeit in einer Kinderarztpraxis auch immer ein Thema gewesen, dass einfach doch wirklich zu diesem Thema sehr, sehr viele Sorgen und Unsicherheiten sind. Und wir alle wissen, dass das ein Thema natürlich auch eins ist, mit dem man sich so ungerne beschäftigt, weil es so viel Ängste und Sorgen verursacht. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja nicht Ängste schüren, sondern wir wollen einfach auf die Situation oder ich mit meinem Buch auch darauf hinweisen, was ist häufig, worauf müssen wir achten, was können wir tun, um das Ganze auch im Vorfeld zu verhindern und was könnte ich tun, wenn es im schlimmsten Fall tatsächlich mal zu einem Notfall käme. Und also eigentlich Eltern ermutigen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und eben sich da die, ja, ein bisschen Sicherheit zu holen, damit man eben im Notfall auch wüsste, was man tun muss oder sollte. Denn Angst hat leider den Begleiteffekt, dass sie lähmt und dass man dann gerade in so einer Ausnahmesituation manchmal gar nicht mehr weiß, was eigentlich zu tun ist. Und das ist natürlich gerade dann relevant, wenn es eben um schnelle Hilfe gehen muss. Wie gesagt, zum Glück selten, aber es kommt immer wieder vor, Denn gerade bei Kindern haben wir eben so bestimmte Besonderheiten, auch was die Unfallrisiken anbelangt. Und da kann man schon auch präventiv sehr, sehr viel tun.
Ja. Ich habe das auch. Also, als ich noch in der Kita gearbeitet habe, da musste ich alle 2 Jahre einen Erste-Hilfe-Kurs für Kinder machen. Und also wenn meine Kinder irgendwie was haben, ich bin die Ruhe selbst, weil ich genau weiß, was ich machen muss. Also wenn die sich verschlucken, natürlich. Also ab einem bestimmten Zeitpunkt hatten wir auch mit dem Großen, da bin ich dann auch so, okay, Moment, jetzt habe ich den ersten Schritt gemacht und den zweiten Schritt und der ist, kriegt immer noch keine Luft, dann wird man natürlich panisch. Aber ich glaube, so
Absolut.
diese ersten, ja, vielleicht sind es so 10, 20, maximal 30 Sekunden, die kann man wirklich noch ruhig bleiben und sagt so, ich weiß, was ich machen muss, ich kriege das hin, ne? Und
Auf
ich glaube,
jeden
das ist
Fall.
hilfreich, wenn man da einfach so ein bisschen, ja, sowas vielleicht einfach mal mitgemacht hat. Das gibt es ja auch für Privatpersonen, ne, für Eltern, so Erste-Hilfe-Kurse.
Absolut. Zum Glück auch immer mehr, und auch nicht nur in Präsenz, sondern auch online. Und
Ja.
da muss man sagen, alles davon hat Vor- und Nachteile, aber alles ist besser als gar nichts. Also es gibt halt nicht regional flächendeckend die Angebote für Präsenzkurse, aber eben doch auch viele Angebote. Ich finde, dass es da wichtig ist, dass man darauf achtet, dass es auch Kurse dann für Kinder sind. Denn ich habe so in meinem privaten Umfeld auch häufig die Erfahrung gemacht, dass es Erste-Hilfe-Kurse sind. Das ist auch alles prima, viel, viel besser als gar nichts. Aber es gibt eben doch einige wenige, aber doch wichtige Besonderheiten bei Kindern. Und da finde ich es schon wichtig, dass man guckt, dass es eben auch Kurse sind, die darauf eingehen. Und genau, die gibt es Präsenz, die gibt es online, wie gesagt, jetzt Bücher dazu. Und ich denke mal, alle drei Perspektiven und Sichtweisen haben alle ihre Vorteile, beziehungsweise ergänzen sich auch super, ne? Weil Präsenzkurse, da kann zum Beispiel vielleicht nicht, können nicht beide Eltern hingehen oder die Großeltern kriegen nicht mit oder andere Betreuungspersonen, was man da gelernt hat. Und wir wissen, dass sozusagen auf dem Weg von einer Person zur anderen natürlich auch Informationen verloren gehen oder vielleicht das Wichtigste dann kurz vergessen wird. Deswegen eigentlich in Präsenz üben, wie man die Handgriffe zum Beispiel oder eben Herz-Lungen-Wiederbelebung macht, online vielleicht die Möglichkeit haben, immer mal wieder zu wiederholen oder auch die, sage ich mal, die Schwerpunkte, die dann gerade zu dem Alter passen, vielleicht sich nochmal anzugucken, zusammen mit den Partnern, Großeltern, Babysitter. Und im Buch vielleicht einfach mal ein bisschen rumblättern und ganz in Ruhe mal schauen, was es da eigentlich so zum Thema gibt. Also ich denke, das alles zusammen ergänzt sich wunderbar, aber auch was auch immer man dazu macht, es ist immer besser, irgendwas zu tun als gar nichts. Und so ist es eigentlich bei der Ersten Hilfe auch. Man
Ja. Und ich finde auch dieses immer wieder mal so dran erinnert werden, ne? Wie auf deinem
ja.
Kanal. Also ganz ehrlich, ich weiß so diese prägnanten Sachen, die bleiben irgendwie drin. Gerade, ich habe es ja auch in Präsenz gemacht, wenn du dann da so eine kleine Puppe hast und wie du die hältst und wie du richtig auf den Rücken haust, damit auch dann wirklich, da erinnere ich mich auch noch dran, dass da so ein Pfropfen irgendwie rauskam extra, ne? Das sind solche Sachen, da erinnert man sich dran. Aber so ganz easy Sachen, wie zum Beispiel eine Wunde am Ellenbogen und wie schneide ich da ordentlich das Pflaster zu, damit das dann auch da bleibt? Oder wie versorge ich die Wunde überhaupt am besten, dass da der Schmutz rauskommt und so, ne? Nicht irgendwie direkt zack unter Wasser und raus damit, ne? Und solche Sachen sind ja die, die eben nicht unbedingt so drin bleiben im Kopf, ne? Sondern so die, wo man denkt, ja, das sind die ganz schlimmen Sachen, da muss ich mir das jetzt merken, ne? Aber deswegen finde ich so gut, sich das auch immer wieder anzuschauen und durch Beiträge wie bei dir zum Beispiel immer wieder darauf hingewiesen zu werden, so hey, guck mal, so und so kannst du es machen, achte da und da drauf, ne? Und das immer wieder so zurückgerufen zu bekommen.
Gerade bei dem Thema ist es ganz, ganz besonders wichtig, denn wir alle vergessen natürlich Dinge, wenn wir sie nicht immer mal wieder wiederholen. Und die meisten von uns haben ja, wenn sie einen Führerschein machen wollen, mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Der liegt aber oft eben schon eine ganze Weile zurück. Und je länger er zurückliegt, desto ja, häufiger vergisst man eben auch wichtige Inhalte. Und da ist es schon immer ganz gut, das immer mal wieder zu wiederholen, an verschiedenen Stellen zu hören. Mich zum Beispiel letztens mit einer Hebamme unterhalten, die da meinte, Mensch, eigentlich wäre es doch ganz gut, wenn man das auch schon in der Geburtsvorbereitung mal beginnt, so ein bisschen das Thema anzusprechen. Da habe ich gedacht, ja, natürlich, überall, also von jeder Seite eigentlich, ist es hilfreich, weil je häufiger wir es hören, je häufiger wir es vielleicht auch in einem anderen Kontext mal hören, umso besser bleibt es auch hängen. Und darum geht es ja, dass wir in so einer Ausnahmesituation das Wissen dann auch abrufen könnten. Und da ist es wirklich hilfreich, einfach aus, ja, aus lernphysiologischer Sicht, dass wir das einfach immer mal wieder wiederholen und von verschiedenen Sichtweisen vielleicht betrachten. Und dann ist man, glaube ich, schon ganz gut vorbereitet.
Ja. Ich habe hier einen Sticker reingestellt, einen Fragensticker. Und tatsächlich sind es so zwei große Dinge, die ganz viele Eltern so, ja, ich denke einfach auch, weil es typischerweise dazu gehört, dass ein Kind das irgendwann mal im Laufe seiner Kindheit hat. Das sind so diese zwei Oberbegriffe, diese heftigen Fieberkrämpfe und Pseudokrupp. Und ich erinnere mich daran, dass ich damals, als ich meinen privaten Erste-Hilfe-Kurs tatsächlich gemacht habe, als mein Sohn und mein Erster geboren wurde, da hat der Arzt dort gesagt, das sind die Dieven unter den Krankheiten, kommen mit viel Tamtam, aber steckt irgendwie nichts dahinter. Und das hat sich total bei mir
Süß.
eingeprägt, weil ich dachte, ah ja, okay, gut, das kannst du dir irgendwie merken. Was sagst du dazu zu dieser Aussage?
Absolut, die muss ich mir merken. Also genauso ist es. Genau, viel Tamtam und oft wirklich so ein Tamtam, dass man komplett geflasht ist und beeindruckt und insbesondere vor allem natürlich auch in absoluter Sorge man hat oder viele Eltern, denen das passiert, also wo das Kind zum Beispiel den ersten Fieberkrampf hat oder den ersten Pseudokrupp-Anfall, viele denken, mein Kind stirbt jetzt. Also dann kommen all diese Panikvisionen im Kopf hoch, die man irgendwie hatte, wo man gedacht hat, bitte, bitte lass das nie auftauchen oder mir passieren und dann passiert es und dann denkt man, oh Gott, jetzt ist es soweit. Und man muss auch wirklich sagen, es sieht auch beeindruckend aus. Also absolut gerechtfertigt, dass Eltern dann in Sorge sind, Angst haben um ihr Kind. Aber auch da eben ganz, ganz wichtig, dass man es irgendwo mal gehört hat, dass es das gibt und dass es das vielleicht sein könnte. Und tatsächlich kommt das relativ häufig vor, also im kinderärztlichen Alltag immer, immer wieder. Und glücklicherweise hat beides eine sehr, sehr gute Prognose. Und es hilft Eltern und auch den betroffenen Kindern, wenn sozusagen das schon mal so ein bisschen einsortiert werden kann. Denn bei allen Dingen, die Kinder betreffen, ob es nun Verletzungen sind oder akute Erkrankungen oder ein Notfall, immer ist es wichtig, Ruhe zu bewahren. Das hört sich so einfach und so schwer zugleich an, denn in so einer Ausnahmesituation ist es ja sehr, sehr schwer, auch die Ruhe zu bewahren. Aber es ist wichtig, weil Kinder natürlich, gerade wenn sie zum Beispiel Probleme mit der Atmung haben, durch ihre eigene Aufregung sich das Ganze noch verstärkt. Und wenn sie merken, oh Mann, mein sicherer Anker, die Eltern sind jetzt auch in Panik und da muss es ja ganz schlimm sein. Das heißt, das überträgt sich und dann wird eben zum Beispiel die Atemnot noch verstärkt. Also tief durchatmen, versuchen, Ruhe zu bewahren, den Überblick zu bewahren und dann im Kopf sortieren, was könnte es jetzt sein und wie gehe ich jetzt weiter vor?
Ja.
Und genau, und dann können wir da, wenn, genau, wir können da gerne mal so ein bisschen die zwei Dinge durchgehen und mal schauen, was dann eben so wichtig ist.
Ja, vielleicht magst du mal erzählen, weil Pseudokrupp ist tatsächlich etwas, was ich bei zwei von drei Kindern auch schon miterlebt habe und wo ich dachte so, also auch beim ersten Mal, wo ich dachte, krass, ey, der kriegt überhaupt keine Luft mehr. Es hört sich ja wirklich an wie Ersticken. Was passiert da im Grunde im Körper? Ist es so, dass die Luftröhre verengt wird oder? Weil es hört sich so an, als wenn aus so einer Luftröhre, die normalerweise, ja, weiß ich nicht, vielleicht so ein 10-Cent-Stück groß ist, nicht mal mehr ein Strohhalm ist, ne? Das ist ja wirklich, dass die nur noch so jauchzen und man denkt, wie du sagst, Gott, dieses Kind wird jetzt sterben. Also was soll ich machen, ne?
Ja, absolut. Also wir müssen uns das so vorstellen, die Atemwege auch von uns sind gar nicht mal so groß, aber die von den Kindern sind natürlich sehr, sehr klein. Also je kleiner das Kind ist, umso kleiner und enger die Atemwege. Und wenn es dann in irgendeinem Bereich von, sage ich mal, Mund, Nase bis hin zu den kleinsten Aufzweigungen in der Lunge zu einer Schwellung zum Beispiel kommt, dann kann das natürlich zu einer Verengung führen und den Atemfluss, also die Sauerstoffzufuhr beeinträchtigen. Und bei dem Pseudokrupp ist es so, in den allermeisten Fällen sind Viren die Ursache. Die Viren machen dann im Körper eine Entzündung oder verursachen eine Entzündungsreaktion. Und die geht dann eben zum Beispiel mit einer Schwellung der Atemwege einher. Beim Pseudokrupp ist es der Bereich unterhalb der Stimmritze, also im Bereich des Kehlkopfes. Und da kommt es zu einer Schwellung und diese Schwellung führt dazu, dass eben sie zum Beispiel eine Heiserkeit haben, sie bellend husten. Also dieser bellende Husten ist ja auch so typisch, vor allem dann in der Nacht. Und je nachdem, wie ausgeprägt diese Schwellung ist, entsprechend sind die Atemwege eingeengt und das führt dann dazu, dass sie zum Beispiel dieses Jauchzen haben oder halt eben auch dieses bellende Geräusch. Und das ist ein Hinweis dafür, dass da irgendwo eben eine Schwellung oder Einengung der Atemwege ist. In den meisten Fällen gibt es verschiedene Schweregrade. In den meisten Fällen sind es leichte, sage ich mal, ein leichter Anfall. Da haben die Kinder dann Heiserkeit und vielleicht bei Aufregung eine gewisse Atemnot. Bei den schweren Fällen, da ist es tatsächlich so, dass sie auch schon in Ruhe eine Atemnot haben. Und da ist es dann natürlich wirklich so, dass man denkt, jetzt kriegen sie gar keine Luft mehr. Und es ist auch so, als ob man so einen Strohhalm von außen so ein bisschen zudrücken würde. Dann kann man sich vorstellen, dass es wirklich schwer ist, dann zu atmen und eben auch noch genügend Luft zu bekommen.
Ja. Wir haben dann bei unseren Kindern tatsächlich es entweder so gemacht, wir sind ins Badezimmer gegangen, heiße Dusche an und Fenster auf. Oder wir haben nasse Handtücher über die offenen Fenster gehangen. Ist das hilfreich tatsächlich auch, diese, man sagt ja so eine nasskalte Luft?
Also es ist, genau, früher hat man so ein bisschen die Tendenz gehabt, warme Luft im Badezimmer. Mittlerweile sagt man eher Kälte, weil Kälte sozusagen die Atemwege oder generell einfach Schwellungen ein bisschen lindern kann. Das heißt also am besten, wenn es im Winter ist, Fenster zum Beispiel aufreißen, Kind in so eine warme Decke hüllen und dann die kalte Luft atmen lassen oder einfach eine Runde draußen spazieren gehen. Kind auf jeden Fall hochnehmen, beruhigen, das ist sozusagen schon mal so der erste Schritt. Dann tatsächlich gucken, ob man eben, wie gesagt, so ein bisschen kalte Luft irgendwo die Zufuhr erhöhen kann. Wenn das Kind sich beruhigt hat, vielleicht auch was Kaltes zu trinken geben. Also alles das, was so ein bisschen, was wir quasi auch machen würden, wenn irgendwo an der Hand irgendwas geschwollen ist. Also ein bisschen Kältezufuhr kann schon helfen. Oft machen sich Eltern dann auch, insbesondere wenn es der erste Anfall ist, auf dem Weg dann in die Klinik. Und auch da kann man dann zum Beispiel einfach mal das Fenster aufmachen. Vorausgesetzt, draußen ist es jetzt nicht irgendwie Hochsommer, aber meistens passieren diese Pseudokrupp-Anfälle ja typischerweise in den Herbst-Wintermonaten. Also da hat man dann in unseren Breitengraden schon die Möglichkeit, eben ne, ein bisschen kalte Luft zuzuführen. Und oft führt das dann auch schon zu einer Besserung. Wenn nicht, dann muss man auf jeden Fall, also bei jeder Art von Atemnot, ist es immer gerechtfertigt, einen Rettungsdienst zu rufen, 112. Wenn man aber schon mal so etwas hatte, dann ist es ja in der Regel so, dass man dann vom Kinderarzt oder in der Notaufnahme ein Notfallmedikament mitbekommt für den Fall, dass sich sowas nochmal wiederholt. Kann manchmal auch passieren, in den Nächten darauf kann sich eben so ein Pseudokruppanfall auch wiederholen. Oder eben auch generell einfach in der Wintersaison. Und da ist es immer gut, wenn man irgendwas zur Not hätte. Oft braucht man es dann gar nicht, aber ist es immer besser, etwas da zu haben, als im Notfall zu brauchen. Und genau, aber dieses Kind beruhigen, hochnehmen, weil wenn, ne, wenn man so, sage ich mal, in der Aufrechten ist, dann atmet es sich auch leichter, als wenn man irgendwie liegt. Und deswegen also Kind hochnehmen, versuchen zu beruhigen, kalte Luft und dann einfach schauen, wie sich, sage ich mal, der Verlauf entwickelt. Wenn es sich verschlechtert, auf jeden Fall dann ärztlichen Rat einholen oder eben entsprechend losfahren oder den Rettungsdienst rufen, je nach Beschwerdesymptomatik.
Okay. Wie ist das mit dem Fieberkrampf? Weil den kenne ich persönlich nämlich noch gar nicht. Habe ich zwar von gehört, aber noch nie erlebt, weder privat bei meinen Kindern noch irgendwie bei Kindergartenkindern oder so. Wie sieht der aus?
Ja, also da ist es so, dass, achso, bei dem Pseudokrupp auch noch wichtig, dass es ja oft so aus einer Situation heraus passiert, wo die Kinder anfangs vielleicht nur so ein bisschen Erkältungssymptome hatten und dann plötzlich in der Nacht geht es dann los mit dieser Geschichte. Also so aus gefühlt aus dem Wohlbefinden heraus plötzlich so eine Situation. Beim Fieberkrampf ist es auch so. Das heißt, häufig ist vielleicht ein Infekt, sage ich mal, zugange, aber manchmal ist der sozusagen noch gar nicht so richtig hat sich noch gar nicht richtig geäußert, weil der Fieberkrampf oft eben in einer Situation passiert, wo es plötzlich zu einem Fieberanstieg, zu einem Temperaturanstieg kommt. Und manchmal wissen die Eltern erst durch den Fieberkrampf, dass das Kind Fieber hat, denn es geht dann manchmal tatsächlich sehr schnell. Und Fieberkrämpfe kommen häufig vor, also jedes dritte bis fünfte Kind, also von 100 Kindern, hat einen Fieberkrampf oder neigt dazu. Und das liegt daran, dass einfach die Krampfschwelle in dem Gehirn noch sehr niedrig ist. Also jeder Mensch kann eigentlich einen Gelegenheitskrampf bekommen, so nennen wir das, und kann in bestimmten Situationen, zum Beispiel wenn wir ausgiebig Party gemacht haben, viel Alkohol getrunken haben, wenig geschlafen haben, dann kann es auch bei Erwachsenen zu einem Gelegenheitskrampf kommen, hat dann nichts mit Epilepsie zu tun, sondern eben einfach, weil die Krampfschwelle im Gehirn, die uns eigentlich davor schützt, dass es zu so einer, sag ich mal, übermäßigen Aktivität kommt, dass die dann reduziert ist. Und so ist es bei Kindern auch. Und da kann es dann eben bei so einem Fieberanstieg dazu kommen, dass sie plötzlich anfangen zu krampfen. Das heißt, sie sind nicht bei Bewusstsein, sie haben symmetrische, meist Zuckungen der Arme und Beine. Es kann aber auch mal nur einseitig sein, das muss man gut beobachten. Und dann ist in der Regel, wenn es ein, wir unterscheiden da komplizierte und unkomplizierte Fieberkrämpfe, die unkomplizierten sind die häufigsten, die halten in der Regel nur kurz an. Das heißt, die Kinder, der Anfall hört von selber wieder auf, die fangen dann auch wieder mit der Atmung an und sind dann irgendwann auch wieder bei Bewusstsein. Bei den anderen dauert das halt manchmal dann eben sehr viel länger oder es ist eben nicht so, dass es gleichzeitig symmetrisch, sage ich mal, zu diesen Muskelzuckungen kommt, sondern vielleicht nur auf einer Seite. Und da ist es wichtig, dass man da eben, wenn es geht, bisschen drauf achtet, was passiert da. Und natürlich dann auch darauf achtet, dass sich das Kind nicht noch weitere Verletzungen zuziehen kann. Also, dass man auch da guckt, dass man die Umgebung sichert. Und ja, den Verlauf beobachtet und natürlich den Rettungsdienst ruft, weil man natürlich nicht weiß, in welche Richtung geht es, dauert es lange, wie lange dauert das. Es kommt einem ja sowieso wie eine Ewigkeit vor. Also egal, wie es ist, in dem Fall ist man einfach absolut in Sorge und auch natürlich zu Recht, weil man es nicht einordnen kann und auch nicht weiß, was ist das jetzt, warum passiert es und wie vor allem kann ich jetzt meinem Kind helfen.
Ja, würdest du denn sagen, was ist denn sinnvoller? Würdest du sagen, selber losfahren bei einem Fieberkrampf empfiehlst du oder würdest du sagen, auf jeden Fall Notruf holen?
Also es ist so, ich würde in dem Fall grundsätzlich gilt, dass wir in so einer Situation natürlich immer so ein bisschen das Bewusstsein im Auge haben, die Atmung und natürlich Herz-Kreislauf-Situation. Aber ich sage mal, das Bewusstsein und Atmung sind sozusagen das, was man so auch aus der Ferne beurteilen kann. Das heißt, Kind ist nicht bei Bewusstsein, vielleicht atmet es in dem Moment auch nicht. Das ist also auf jeden Fall eine Notfallsituation. Wenn es geht, selber den Notruf absetzen, zum Beispiel das Handy nehmen, auf Lautsprecher, Modus einstellen oder eben, das gilt auch immer, laut um Hilfe rufen. Vielleicht gibt es jemanden um einen herum, der dann den Notruf für einen selber absetzen kann und man selber kümmert sich um das Kind. Das heißt, in dem Fall das Kind eben sozusagen diese beiden Sachen überprüfen. Und wenn es eben Krampf, diese symmetrischen Zuckungen hat, gucken, dass man es, wenn es zum Beispiel im Hochstuhl sitzt, dass man, wenn es geht, es aus dem Hochstuhl rausnimmt, also ohne dass man das Kind jetzt irgendwie, sag ich mal, mit Gewalt irgendwo rausnehmen muss, sondern wenn es geht, einfach in eine Position bringen, wo es sich weniger verletzen kann, also keine scharfen Kanten in der Nähe, vielleicht so hinlegen, dass es eben drumherum nichts gibt, was jetzt drauffallen könnte oder irgendwie das Ganze noch verschlimmert. Atmung beobachten, gucken, dass man den Notruf absetzt. Und in der Regel ist es so, bis dann der Rettungsdienst eingetroffen ist, sind die allermeisten Fieberkrämpfe auch schon wieder vorbei. Das heißt, bis man jetzt das Ganze eingepackt hätte und losfährt, ist es eigentlich schon wahrscheinlich auch schon so, dass das Kind wieder in einer anderen Situation ist. Und man muss auch dazu sagen, keiner von uns kann eigentlich vernünftig Auto fahren und sich um ein krampfendes Kind kümmern. Das heißt also in diesem Fall unbedingt den Rettungsdienst rufen. Wenn sowas schon mal vorher aufgetreten ist, hat man wahrscheinlich auch da ein Notfallmedikament zu Hause und weiß zumindest schon mal, was das sein könnte. Aber beim ersten Anfall, insbesondere wenn man überhaupt nicht einschätzen kann, was da los ist, immer den Rettungsdienst 112 anrufen und dann warten, bis die Profis kommen. Und wie gesagt, in den allermeisten Fällen ist bis dahin der Spuk meistens auch schon vorbei. Und ganz, ganz wichtig ist mir dabei noch, nicht versuchen, diese Zuckungen irgendwie zu unterbinden. Also das Kind nicht festhalten, ne, nicht kein Wasser ins Gesicht, nicht schütteln. Ganz wichtig auch. Das kann sozusagen gerade bei Säuglingen und Kleinkindern zu einem Schütteltrauma führen, also zu wirklich dann schweren Hirnverletzungen. Also die Umgebung absichern, Ruhe bewahren, Rettungsdienst anrufen und wenn man, sage ich mal, die Möglichkeit hat und dran denkt, ist es für uns in der ärztlichen Beurteilung auch immer sehr hilfreich, wenn die Eltern zum Beispiel auf die Uhr gucken, vielleicht auch so einen Timer anmachen, dass man weiß, wie lange hat es jetzt wirklich gedauert. Also in der Situation ist ein Handy immer sehr, sehr hilfreich. Also vielleicht den Timer anstellen, wie lange geht das? Und vielleicht sogar auch das Ganze, das hört sich jetzt irgendwie immer so, hört sich so ein bisschen abgefahren an, aber es wäre ganz hilfreich, zum Beispiel, wenn man dann das ganze Geschehen auch filmen könnte, weil in dieser Aufregung ist das Zeitgefühl oft nicht vorhanden. Es kommt einem vor wie eine Ewigkeit. Und andererseits weiß man mal nachher im Nachgang manchmal gar nicht, oh Gott, hat jetzt der Arm und das Bein und beides gleichzeitig gezuckt oder nicht? Hat das Kind in eine bestimmte Richtung geguckt? All das kann man dann auf so einem Video in der ärztlichen Beurteilung nachher ganz gut einschätzen. Das hilft uns zumindest. Wie gesagt, nur wenn man irgendwie das im Hinterkopf hat, kann das helfen. Das gilt übrigens auch so für komische Atemsituationen. Also das Handy ist da manchmal ein ganz guter Helfer. Und in dem Fall kann es wirklich hilfreich sein, wenn man so eine Situation mal filmt und dann eben bei der ärztlichen Vorstellung zeigt. Dann hat man oft einen ganz guten Einblick, was da tatsächlich los war. Und das hilft beim Fieberkrampf eben, kann das auch helfen. Wenn man es vergisst, dann ist es so, dann werden wir auch so, sage ich mal, die Diagnose stellen können. Aber manchmal, wenn man das Handy gerade zur Hand hat, dann kann das eben auch eine Möglichkeit sein, um die Diagnose nachher zu erleichtern.
Ja, also muss man sich nicht komisch vorkommen, wenn man dann sagt, Leute, ich habe ein Filmchen hier. Dann sagen die
Gar
nicht, ach
nicht.
komm, ist ja
Es gibt viele
bescheuert.
Situationen, wo ich denke, da muss man Kinder nicht filmen, aber das ist eine, da kann es tatsächlich helfen, denn wir hatten ja vorhin gesagt, es gibt komplizierte und unkomplizierte Fieberkrämpfe und da hängt es zum Beispiel davon ab, manchmal zuckt auch nur eine Hälfte des Körpers oder das Kind richtet den Blick in eine bestimmte Richtung und all das kann dann halt eben das Ganze so ein bisschen für die Einschätzung hilfreich sein.
Okay, ja. Und am Ende einfach lieber den Notruf wählen, einmal zu viel als einmal zu wenig.
Ja,
Wird einem
also
keiner den Kopf abreißen, ne?
nein, absolut. Also man muss immer sagen, gerade bei kindlichen Notfällen oder solchen Ausnahmesituationen, wo das Bewusstsein und oder die Atmung, ja oder im schlimmsten Fall alle, also auch der Kreislauf, dann, wenn da irgendwo etwas nicht stimmt, dann ist immer gerechtfertigt und ohne irgendwelche Sorgen, dass man da irgendwie überreagiert haben könnte, immer den Notruf wählen. Dafür sind die ja da. Und es ist auch nicht Aufgabe der Eltern, in so einer Situation zu unterscheiden, ist das jetzt gerechtfertigt oder nicht, was die Atmung, das Bewusstsein und den Kreislauf anbelangt. Wenn da eine dieser Funktionen beeinträchtigt ist, ist es immer ein Notfall und da sollte man dann die Profis auch rufen.
Ja. Okay, wir haben ja jetzt so ein bisschen diese großen Dinge, ne? Also Fieberkrampf, Pseudokrupp, das ist ja etwas, wo ich als Eltern eben nicht sage, ach ja, das kriege ich irgendwie vielleicht auch noch so hin, ne? Das ist ja eher etwas, wo ich so in Alarmbereitschaft bin. Aber in dem Fragensticker kam halt ganz oft auch die Frage nach so Hausmittelchen, ne? Welche Hausmittel helfen wirklich? Wir haben gerade schon gesagt, Zwiebel im Notfall. Es ist immer, Zwiebel hilft sowieso bei allem. Was würdest du tatsächlich sagen, welche Hausmittel sind wirklich hilfreich? Was sollte man zu Hause haben? Oder sagst du, ach, grundsätzlich kannst du darauf komplett verzichten?
Also Generell sind ja die einfachsten Empfehlungen, auch aus unserer kinderärztlichen Sicht, immer die wichtigsten. Also ausreichend trinken, ausreichend schlafen, ausreichend Bewegung, gesunde, abwechslungsreiche Ernährung. Das sind sozusagen die Hauptempfehlungen, die so, ja, ich würde mal sagen, so unspektakulär klingen, dass die meisten dem gar keine große Bedeutung zumessen. Aber das gilt für alles. Also insbesondere, wenn wir krank sind, ist zum Beispiel das die ausreichende Flüssigkeitszufuhr ganz, ganz wichtig. Also immer wieder Kinder dazu animieren, ausreichend zu trinken, denn dann wissen wir, dass sich zum Beispiel Schleim einfacher löst, dass einfach die Versorgung des Körpers mit Flüssigkeit gesichert ist. Gerade wenn sie zum Beispiel Fieber haben, ist das ganz wichtig. Ist aber manchmal gar nicht so einfach, weil die dann natürlich manchmal auch gar nicht so gerne trinken möchten. Aber genau, also das sind jetzt keine Hausmittel, aber das sind so ganz allgemeine, aber ganz, ganz wichtige Empfehlungen, die immer gelten, insbesondere dann, wenn Kinder krank sind. Und da ist übrigens auch so, viele haben ja häufig Sorge, oh Gott, jetzt ist mein Kind krank, der Appetit ist irgendwie geringer, was mache ich jetzt? Der Appetit, der reguliert sich meist wieder, wenn die Kinder soweit fit sind. Ich kenne das aber, ich habe auch einen so ganz, ganz dünnen gehabt, der dann, wenn er einen Infekt hatte, schmolzen die letzten Reserven dahin. Und dann habe ich auch mal gedacht, ja, das ist immer schön gesagt, der Appetit, der kommt dann immer wieder, aber es ist manchmal gar nicht so einfach. Aber wichtig ist tatsächlich, dass sie viel trinken. Also das Trinken ist das eine und das haben wir, Leitungswasser haben wir irgendwie zu Hause. Also gilt alles natürlich für Kinder, die außerhalb des Säuglingsalters sind, also für Kleinkinder und dann auch für Größere, bei Säuglingen häufig anlegen oder eben entsprechend bei Bedarf entsprechende Formularnahrung geben, Pränahrung. Das ist eben auch wichtig, gerade jetzt auch bei der Hitze, dass man da darauf achtet. So, und jetzt zu den Hausmitteln. Genau, Zwiebel ist super. Sie hat entzündungshemmende Eigenschaften, sie hat abschwellende Eigenschaften, sie hat einfach ganz, ganz viele positive Bestandteile, ätherische Öle, die wirklich gut helfen können. Zum Beispiel so eine aufgeschnittene Zwiebel, klein gehackt irgendwo im Zimmer, kann die Schleimhäute, gerade die Nasenatmung ein bisschen verbessern, abgesehen davon, dass nach Zwiebel riecht, aber das ist in der Regel dann ja
Wie
das
in so einer
geringere Problem.
Dönerbude am Ende.
Genau, am Ende das geringere Problem. Zwiebel klein gehackt und ein bisschen aufgewärmt in so einem Tuch eingepackt, kann bei Ohrenschmerzen helfen. Also Zwiebel hat wirklich viele positive Eigenschaften. Man kann aus der Zwiebel auch Hustensäfte machen. Ich bin ja kein großer Fan von Hustensäften, weil sie einfach gar keinen nachgewiesenen Effekt haben, manchmal sogar eher dazu führen, dass die Kinder entweder Durchfall bekommen oder noch verschleimter sind. Aber so ein selbstgemachter Hustensaft mit Zwiebel kann manchmal schon auch helfen. Also Zwiebel ist immer gut, hat man ja meistens auch irgendwo zu Hause noch rumliegen. Und das Zweite, mit der Ausnahme von Säuglingen, also bei Säuglingen ist das definitiv nichts. Also Säuglinge dürfen keinen Honig bekommen. Also das ist sozusagen das eine. Aber jenseits des Säuglingsalters, also für Kleinkinder, da ist dann sozusagen, oder auch für ältere Kinder, auch für uns Erwachsene, ist Honig das mein zweiter Favorit. Also Honig hat einfach auch sehr, sehr viele positive Eigenschaften. Und wir wissen, dass zum Beispiel so ein kleiner Teelöffel Honig vorm Schlafengehen, also jetzt, da muss man natürlich auch auf die Zahnhygiene achten, aber von der Wirkung her tatsächlich auch hartnäckigen Hustenreiz lindern kann. Also in dem Fall würde ich dann tatsächlich dazu tendieren, das zumindest mal zu versuchen. Also Honig hat auch viele positive Eigenschaften. Das sind so meine beiden Favoriten und dazu eben ausreichende Flüssigkeitszufuhr, körperliche Nähe, Schlaf. Das sind
Ja.
so meine Favoriten. Und alles andere, da muss man dann vielleicht so im Einzelfall gucken, aber das wären so, ach so, die Zwiebel übrigens auch bei Insektenstichen kann auch hilfreich sein, ne? Einfach so eine aufgeschnittene Zwiebel auf die Stelle tun, wenn da jetzt nicht irgendwie doll gekratzt worden ist, weil wenn die Haut noch weiter verletzt ist, dann kann es natürlich auch brennen. Also muss man auch ein bisschen gucken, aber Zwiebel und Honig, das sind so meine Favoriten.
Ja,
Aber wichtig
tatsächlich.
beim Honig, nicht bei Säuglingen, da kann es zum sogenannten Säuglingsbotulismus führen. Eine seltene Erkrankung, aber schwerwiegend. Deswegen Säugling, kein Honig, aber ansonsten ein gutes Hausmittel.
Ja, die Zwiebel habe ich tatsächlich auch in deinem Buch gesehen bei Insektenstichen, weil das natürlich jetzt wieder hier sehr sehr, sehr, sehr rumgeht, ne, mit den Insektenstichen. Und da habe ich
Absolut.
nämlich auch gedacht, so, ey, Zwiebel wirklich einfach für alles, aber nochmal richtig gut, dass du erklärst, warum eigentlich, ne? Ich habe nämlich irgendwann auch mal gedacht, ich kann es mir nicht vorstellen. Also egal, was meine Kinder haben, am Ende schneide ich eine Zwiebel auf.
Genau,
Und die
immer
macht
landet
im
man bei der
Winter.
Zwiebel.
Und
Ja,
im Winter riecht es irgendwie im Schlafzimmer wie in so einer Dönerbude. Und ich
genau,
dachte so, das kann doch nicht
das
sein.
stimmt.
Ja.
Übrigens, das hattest du vorhin beim Pseudocoup gesagt, auch das ist jetzt auch kein Hausmittel, aber vielleicht ein kleiner Helfer tatsächlich, die Luft anzufeuchten, wenn das Kind zum Beispiel so einen Erkältungsinfekt hat und irgendwie Schleimhäute durch die Heizungsluft sehr feucht sind, die Nasenatmung behindert ist und es irgendwie so einen Reizhusten hat. Da kann es eben auch mal helfen, nicht nur eine Zwiebel vielleicht aufzuschneiden und die ätherischen Öle wirken zu lassen, sondern zum Beispiel auch irgendwie, ja, manchmal hilft es, nasse Vorhänge aufzuhängen, also die, ne, Vorhänge waschen und dann im Zimmer nass aufhängen, das hat dann so eine, feuchtet die Luft einfach ein bisschen an. Und das lindert eben manchmal auch diese, ja, diese kratzigen Effekte und kann so ein bisschen Linderung verschaffen, gerade wenn die Heizungsluft eben sehr, sehr trocken ist. Aber generell gilt auch beim Schlafen, möglichst eher eben die Heizung ausmachen und eben nicht zusätzlich heizen, gerade da, wo man selber oder das Kind schläft, am besten eher kühler, weil man weiß, dass das für die Atemwege angenehmer ist, gerade wenn eine Entzündung irgendwie stattfindet.
Ja, wo du gerade ätherische Öle sagst, ich habe tatsächlich mal gehört, dass man auch da vorsichtig sein soll bei so Salben und so, die man auf die Brust schmiert. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass es meinen Kindern, zumindest so unter 3 Jahren, damit dann am Ende ein bisschen schlechter geht. Ist da was dran?
Absolut, absolut. Also das ist sozusagen ätherische Öle, insbesondere solche, die zum Beispiel Kampfer, Minze, Menthol enthalten. Und das ist ja oft in solchen Erkältungssalben oder so ein Balsam. Da sind oft ätherische Öle drin, die gerade die Atemwege von Säuglingen und Kleinkindern zusätzlich reizen können. Also da bitte darauf verzichten. Man meint es gut und reibt das Kind eben damit ein. Und oftmals hat man dadurch eher eine Verschlechterung, weil die eben sehr empfindlich darauf reagieren.
Ja.
Insofern da vielleicht einfach einen warmen Wickel auf die Brust legen, das kann manchmal ein bisschen Linderung verschaffen, aber nicht noch irgendwelche ätherischen Öle draufträufeln.
Ja,
Also
ja.
das kann das Ganze eher verschlimmern und deswegen raten wir aus kinderärztlicher Sicht auch davon ab, gerade bei den ganz Kleinen, da möglichst nicht mit solchen ätherischen Ölen arbeiten. Also gerade solche, die eben besonders reizende Nebenwirkungen für die Atemwege haben können.
Ja, genau. Und diese ganzen Tipps, die du jetzt gerade so gibst, ne, mit Wickeln auf die Brust und eine Zwiebel oder halt auch Luft befeuchten bei Pseudokrupp und so, das sind ja auch alles die Tipps, die du in deinem Buch geteilt hast, ne, deinem Erste-Hilfe-Buch. Das vor, ich glaube, jetzt 8 Wochen ist es schon her, ne? 8 Wochen
Ja, tatsächlich.
rausgekommen ist. Ja, wie gesagt, wir haben es hier zu Hause. Ich habe es dir auch direkt erzählt, dass das, als es ankam, die Abendlektüre wurde.
Ja,
Da
habe
dachte ich noch
ich.
so, ah ja, wer weiß, wo es den mal hin verschlägt.
Genau.
Aber es ist so, so hilfreich, weil du da einfach, du hast im Grunde ein Register aufgebaut, wo ich als Eltern ganz schnell gucken kann, worum geht es, ist es ein Stich, ist es eine Kinderkrankheit und ruckzuck auf einen Blick alles habe. Ich
Genau,
habe
also.
die Krankheit, die Symptome, wann, was ich als Erste-Hilfemaßnahme machen kann, aber halt auch, und genau das, glaube ich, habe ich ja auch beim Fragensticker so rausgehört, wann muss ich denn wirklich los und wann hilft eben die Zwiebel nicht mehr oder dass ich warte mal ab, wann kann ich wirklich sagen, okay, jetzt muss ich los und sollte das abchecken lassen.
Auf jeden Fall. Also das ist mir auch wirklich ganz, ganz wichtig. Das Thema Erste Hilfe ist mir natürlich eine Herzensangelegenheit, weil wir mit dem entsprechenden Wissen sehr, sehr viel erreichen können. Also wir können, da gibt es so statistische Zahlen, wir können im Grunde genommen 10% aller Todesfälle sowohl im Erwachsenen- als auch im Kindesalter verhindern, wenn wir wissen, wie wir im Notfall Erste Hilfe leisten. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Aber wenn man mein ganzes Buch betrachtet, ist das vielleicht ein Zehntel der des gesamten Inhaltes. Das heißt, das ist eigentlich relativ wenig. Viel, viel mehr geht es darum, um häufige Erkrankungen, um Symptome. Was ist da wichtig? Was sollte ich wissen? Worauf muss ich achten? Wann muss ich zum Arzt? Und was mir auch sehr am Herzen liegt, ist die Unfallprävention und das Wissen um die häufigsten Unfallgefahren. Viele sagen mir, wenn ich das Thema Unfallfälle erwähne, na ja, Kinder dürfen sich doch auch mal irgendwie, dürfen ja auch mal aus Erfahrung lernen. Dann sage ich, ja, natürlich, meine Jungs, ich habe ja zwei Jungs, die haben die ganze Palette der Verletzungen mir geboten. Und ich muss sagen, ich musste da auch manchmal echt tief schlucken. Aber darum geht es nicht. Natürlich sammeln Kinder Erfahrungen und natürlich schneiden sie sich, natürlich schrammen sie sich die Knie auf, sie stoßen sich den Kopf, sie machen alle möglichen Dinge, die dann dazu führen, dass sie zwischendurch durch eine Phase der Schmerzen durch müssen und der Wundheilung. Das ist natürlich alles unangenehm und nicht schön, aber das Allerwichtigste, und darum geht es, dass wir Kinder vor lebensbedrohlichen Unfällen schützen. Und das ist mir deswegen wichtig, weil Kinder sind ja super süß, sie sind super neugierig. Und das ist auch ganz wichtig für ihre Entwicklung, dass sie da ihre Umwelt mit allen Sinnen erkunden können. Das tun sie auch. Manchmal aber eben auch so, dass sie natürlich Gefahren eingehen, weil sie kein Gefahrenbewusstsein haben. Das ist vielen Erwachsenen und Eltern auch nicht bewusst. Wir überschätzen Kinder da, denn das Gefahrenbewusstsein entwickelt sich erst im Laufe der Jahre, also oftmals sogar die ersten 10 Jahre, wo sie überhaupt erst fähig sind, akustische Signale, dreidimensionales Sehen, Gefahrenquellen einschätzen, Entfernungen beurteilen und vorausschauend zu handeln. Das ist erst ein Prozess, der viele Jahre, viel Erfahrung braucht. Das heißt, Kinder haben kein Gefahrenbewusstsein beziehungsweise entwickeln erst im Laufe der Zeit eins, haben aber im Gegensatz dazu ganz, ganz häufig Unfälle, die mit dem Alter und dem Entwicklungsstand des Kindes verbunden sind. Also zum Beispiel Säugling oder in dem ersten Lebenshalbjahr ist ein Unfallschwerpunkt der Sturz aus der Höhe, also zum Beispiel von der Wickelkommode. Wenn sie dann mobil werden, dann verändert sich die Unfallschwerpunkt. Das heißt, dann kommen Vergiftungen dazu, Verbrennungen, Verbrühungen leider auch häufig. Ertrinken, Ersticken, das sind dann natürlich Themen, die dann auch immer mehr in den Fokus rücken. Und wenn wir wissen, dass diese Unfallgefahren eben bestimmte Altersstufen besonders häufig betreffen und vor allem auch in den ersten 5 bis 6 Lebensjahren vor allem dort stattfinden, wo wir sie oft gar nicht vermuten, nämlich zu Hause, dann wird einem klar, warum das Wissen darum so wichtig ist. Denn wenn wir das wissen und wenn wir wissen, mit wie einfachen Maßnahmen wir eben solche folgenschweren Unfälle vermeiden können, dann haben wir ja schon ganz viel gewonnen. Dann brauchen wir diese 20 Seiten Notfallwissen gar nicht. Denn dann ist es, und das ist mir eben wichtig, Unfallprävention, da können wir ganz viel machen und erreichen und eben Kinder vor wirklich diesen schweren, schwerwiegenden Unfällen schützen. Und wir wissen leider, dass Unfälle immer noch eines der Hauptrisiken für die Gesundheit und auch das Leben von Kindern sind. Und insofern lohnt sich das. Und das ist dann im Grunde genommen auch ein ganzes Kapitel bei mir, das tatsächlich um dieses Unfallschwerpunktwissen und eben auch Unfallprävention geht. Und dann haben wir natürlich noch ein großes Kapitel, wo es um Erkrankungen geht. Denn ich hatte vorhin ja gesagt, diese Notfallsituation, wo wir ein Kind wiederbeleben müssen, zum Glück selten, aber sehr, sehr häufig haben wir eben auch im Alltag Situationen, wo wir uns als Eltern wie in so einer Notfallsituation fühlen. Also es ist zwar medizinisch kein lebensbedrohlicher Notfall, aber trotzdem, so wie du es vorhin auch geschildert hast, ein Pseudokrupp ist für uns Eltern dann auch sehr, sehr beeindruckend und beängstigend. Und da zu wissen, womit habe ich es vielleicht zu tun, wie kann ich das einschätzen? Was mache ich bei Fieber? Was mache ich bei Husten? Wann muss ich zum Arzt? Das ist eben wichtig. Und genau, das sind dann auch die Schwerpunkte in meinem Buch. Also es geht ganz viel eben auch um kinderärztliches Wissen, was mir so aus meiner Praxis Erfahrung und auch aus meiner Erfahrung als Mama, weil zum Beispiel ich sage immer Augentropfen, klassisches Beispiel. Früher, als ich noch keine Kinder habe, hat man so schön locker flockig gesagt, ach, weiß ich nicht, 3, 4 Mal am Tag und zur Nacht gerne noch eine Augensalbe, wenn es jetzt so eine schwere Bindehautentzündung war. Und als ich dann selber Kinder hatte, dachte ich, oh Gott, ich kriege überhaupt hier irgendeinen Tropfen rein, geschweige denn viermal am Tag, ne, und mehrere Tage hintereinander. Also insofern, da relativiert sich einiges und da gibt es eben auch ganz viele Tipps aus meinem Mama-Alltag, die ich da noch so ein bisschen einbaue und hoffe, dass ich damit Eltern eben so ein bisschen Sicherheit vermitteln kann, sie ermutigen kann, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und wenn ich dann einen kleinen Beitrag dazu leisten kann damit, dann freue ich mich natürlich sehr.
Ja, und gerade diese Tipps, sowas wie zum Beispiel dein Augentropfen-Tipp, das ist so easy, da kommt man nicht drauf, da denkt man nicht drüber nach. Man ist dann ja auch als Eltern in diesem, wir müssen jetzt aber und das muss doch jetzt gehen und was ist, wenn nicht? Und das wird ja immer schlimmer, ne? Und
Genau.
ja, dann auch gar nicht die Erfahrungswerte, wie du dann vielleicht, weil du als Ärztin da nochmal ganz anders weißt, wie es einfach gehen kann, ne? Ja, und wie du schon sagst, dann ist man beim Arzt und der sagt dann hier auf Antibiotikum einfach dreimal am Tag den Saft nehmen und man kriegt diese Packung schon in die Hand und denkt, das wird ja jetzt schön, die nächsten 7 Tage.
Absolut. Und ja, oder eben auch Verletzungen, ne? Also auch wenn ich zum Beispiel das theoretische Wissen habe, muss ich einfach sagen, im praktischen Alltag, wenn dann irgendwie so eine, keine Ahnung, so eine doch tiefere Schnittwunde irgendwie da ist und es blutet und das Kind schreit, also es ist schon auch dann auch eine ganz blöde Situation und auch da hilft es dann, Ruhe zu bewahren, tief durchzuatmen. Und dann zu überlegen, oh Gott, was mache ich jetzt nochmal, in welcher Reihenfolge oder was ist wichtig? Und da gibt es eben entsprechend auch ganz viele praktische Tipps im Buch, auch wie versorge ich Verletzungen, worauf muss ich achten? Zum Beispiel eben, ein Kind hat sich den Kopf gestoßen, wann muss ich zum Arzt, wann muss ich zum Arzt, wenn irgendwie eine das Gelenk geprellt ist oder was auch immer da so passieren kann. Und das sind tatsächlich Dinge, die kommen wirklich häufig vor.
Ja.
Und da ist es auch gut, auch wenn man in diesen Dingen, die jetzt von unserer ärztlichen Seite vielleicht jetzt keine Katastrophe sind, aber auch gut zu wissen, wenn man da die richtigen Maßnahmen irgendwie zur Hand hat und vielleicht einmal schnell reinblättern kann. Und dieses Register ist mir auch ganz wichtig, weil ich eben weiß, dass es ganz blöd ist, wenn man in so einem Buch rumwühlen muss, wo habe ich jetzt was? Und natürlich ist es so, wenn es um das Thema Reanimation geht, da wird man in einem Notfall nicht ein Buch nehmen und blättern. Da würde ich mir wünschen, dass das Eltern in einer ruhigen Phase vielleicht mal gelesen haben und irgendwo im Hinterkopf so ein bisschen wissen, was dann zu tun ist. Aber der ganz große Teil des Buches, wo es eben um so wirklich häufige Dinge im Alltag geht, da hilft es, finde ich, schon, wenn man mit einem Griff da landet, wo man hin will, zum Beispiel bei den Atemwegserkrankungen, bei den Infektionen oder eben dann von mir aus der Ersteinschätzung einer Wunde.
Ja.
Dafür sind dann diese Griffmarken da und dann kann man schnell da landen, wo man hin möchte.
Ja, wir hatten es tatsächlich vor 2 Wochen, da ist unser Jüngster auch von der Küchentheke, auch so typisch, ne, Kind aus der Küchentheke und dann haben die irgendwie rumgealbert und dann ist er mit dem Kopf auf die Fliesen geknallt und
Gut.
hatte innerhalb von Sekunden so ein riesiges Ei und da war ich auch direkt, zack, dein Buch geholt, Kopf war fest. Und das ist so schön, weil das ist ja genau das, was man sich wünscht. Also wie oft denke ich, wir haben zum Beispiel in unserem Bekanntenkreis eine Kinderkrankenschwester, die auch hier im Krankenhaus arbeitet, wo ich immer denke, oh, die könnte ich jetzt anrufen, ne, wenn irgendwie was ist. Und wie oft denkt man, ich hätte gerne einfach irgendwie so eine Fachperson, die mir mal kurz eine Einschätzung gibt, ne? Und da ist das Buch einfach Gold wert, mal eben so zu gucken, ah, okay, worauf muss ich achten? Und nicht, ich habe jetzt Dr. Google gefragt und da ist sowieso am Ende alles ganz schlimm und du wirst sowieso
Genau.
sterben. Oder ich beschäftige mich mit ChatGPT, der sowieso deiner Meinung eh am liebsten gar nicht widerspricht.
Genau so ist es.
Ja,
Also
sondern ich
so
habe
war
eine
es auch
Top-Meinung.
gedacht als kleiner fachlicher Begleiter, also quasi Kinderarzt oder Kinderärztin fürs Bücherregal sozusagen. Und immer wenn man mal so eine Einschätzung braucht, dann vielleicht da mal reinblättern und eben sich nicht in diesen Untiefen des Internets verlieren, wo eben häufig auch leider auch unseriöses oder eben nicht evidenzbasiertes Wissen rumgeistert. Also sprich, also man muss einfach sagen, Kinder haben ja auch verdient, dass wir uns da nach bestem Wissen und Gewissen, sage ich mal, orientieren und natürlich das als Empfehlung rausgeben, was erwiesenermaßen hilfreich ist oder eben auch nicht hilfreich ist. Und da ist es mir eben auch wichtig, dass das ja fachlich fundierte Einschätzungen sind und nicht so Meinungsberichte, denn die helfen einem oft nicht weiter, sind aber oft zu finden, wenn man dann irgendwie irgendwas Spezielles fragt, dann bekommt man viele unterschiedliche Meinungen und nicht immer sind die aus fachlicher Sicht auch so empfehlenswert.
Ja. Okay, danke schön, du Liebe.
Ja, ich
Für
danke dir für die
deine
Einladung
Zeit.
und deine lieben Worte auch und dass du dich ja mit dem Thema eben ja auch beschäftigst und es dir wichtig ist, da sehr, sehr dankbar für. Dankeschön.
Also, du hast es gehört. Snejanas Buch ist seit April erhältlich und du kannst dort so viel für dich mitnehmen. Also als Erzieherin habe ich selber einen Erste-Hilfe-Kurs machen müssen alle 2 Jahre und trotzdem finde ich dieses Buch so, so wertvoll, weil du einfach ganz schnell gucken kannst, worum geht es, was sind die Erste-Hilfe-Maßnahmen, wie solltest du weiter handeln, wann ist es wichtig, zum Arzt zu gehen und, und. Und du hast einfach da das Wissen von einer Kinderärztin und nicht einfach irgendetwas ergoogelt, wo du überhaupt nicht so genau weißt, ob das wirklich hinhaut und ob das wirklich alles Profis sind, die da ihr Wissen im Internet lassen. Deswegen kann ich es dir sehr ans Herz legen. Das Buch Erste Hilfe für Baby und Kind, der schnelle Weg zur richtigen Maßnahme, ist im GU Verlag erschienen. Hier unten in den Shownotes verlinke ich dir das Buch auch nochmal. Meiner Meinung nach gehört es einfach in jeden Haushalt mit Kindern und meiner Meinung nach auch echt zu den Großeltern oder wo auch immer dein Kind noch ist, in Kitas sowieso. Es ist so, so wichtig, wie es Snejana auch schon sagt, es sind so ganz viele Sachen, die präventiv einfach auch wichtig sind, worauf wir achten müssen. Absolute Herzensempfehlung von mir. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Lass gerne oben eine Sternebewertung da, wenn es dir gefallen hat. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören.